NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Mai 1717. Der Geburtstag von Maria Theresia von Österreich.
Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Herzlichste im ganzen Land?
Meine Kaiserin, ihr seid es nicht.
Man hat sie so dargestellt, als sei sie eine bürgerliche Familienmutter, unzeremoniell, ungezwungen, ganz natürlich, liebt ihren Mann und ihre Kinder und ihre Untertanen genauso wie die Kinder. Und ich glaube, das ist eine Projektion des 19. Jahrhunderts und das hat mit den dynastischen Verhältnissen des Ancien Regime, also des 18. Jahrhunderts, nur ganz entfernt zu tun.
Professor Barbara Stolberg-Rielinger hat für ihre neue Biografie über die österreichische Kaiserin Maria Theresia gerade den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse 2017 bekommen. Denn die Historikerin aus Münster rüttelt erfolgreich an einem Mythos.
Das Bild, das wir bis heute eigentlich von Maria Theresia haben, ist das Bild des 19. Jahrhunderts. Und das ist getragen von einer erstens natürlich Heldenverehrung, wobei die Schattenseiten ziemlich im Hintergrund geblieben sind und vor allem aber auch von einem bürgerlichen Familienbild.
Noch immer gilt Maria Theresia als Kaiserin der Superlative. Schön, klug, erfolgreich, dazu eine liebende Ehefrau und zärtliche Mutter. Doch ein Blick hinter die Fassade zeigt etwas anderes.
Sie hat ein sehr distanziertes, sehr kontrollwütiges Verhältnis zu ihren Kindern gehabt. Ganz besonders deutlich wird das bei Marie Antoinette, die immer auf Schritt und Tritt überwacht wurde und wo alles ganz genau nach Wien berichtet werden musste.
Spitzel, Repressionen und Intoleranz gehörten zu Maria Theresias Herrschaft ebenso dazu wie Glanz und Reformen. Wer das wahre Gesicht der Kaiserin sehen will, muss ihrem übermächtigen Denkmal an der Wiener Ringstraße den Rücken kehren. Geboren wurde Maria Theresia heute vor 300 Jahren, am 13. Mai 1717 in Wien. Ihr Vater Karl VI. War nicht nur römisch-deutscher Kaiser und Erzherzog von Österreich, sondern auch Herrscher über die sogenannten habsburgischen Erblande und damit König von Ungarn und Kroatien, Böhmen, Neapel, Sardinien und Sizilien. Um für die Zukunft vorzusorgen, erließ er 1713 ein neues Hausgesetz, die pragmatische Sanktion.
Die habsburgischen Erbländer sollen erstens nicht geteilt werden. Zweitens dürfen sie auch an Töchter vererbt werden, falls ich ohne einen männlichen Thronfolger sterben sollte.
Die Geschichte gab ihm recht. Karls einziger Sohn starb schon als Säugling. Nach dem neuen Gesetz rückte die älteste Tochter Maria Theresia als Thronfolgerin nach. Aber, so klagte sie später,
es war meinem Herrn Vater niemals gefällig, mich zur Erledigung weder der auswärtigen noch inneren Geschäfte beizuziehen noch zu informieren.
Verheiratet wurde Maria Theresia vorsorglich mit einem wenig einflussreichen Adligen, Franz Stephan von Lothringen. Der musste für die Aussicht, einmal Mitregent und Kaiser zu sein, sogar auf seine Herzogtümer verzichten. Das Paar kannte sich, seit Maria Theresia 7 Jahre alt war und, was in ihren Kreisen äußerst selten vorkam, die beiden liebten sich. Das beweisen die kleinen französischen Zusätze, die Maria Theresia unter ihre etwas steifen deutschen Brautbriefe setzte.
Wie ein armes Hündchen sehne ich mich nach einer Nachricht von euch. Adieu, Mäusel. Ich umarme euch von ganzem Herzen. Ich bin eure euch über alles liebende Braut.
Als Kaiser Karl VI. Im Oktober 1740 überraschend jung mit 55 Jahren starb, erbte Maria Theresia seine Länder und Titel. Auch wenn sie nie zur Kaiserin gekrönt wurde, bürgerte sich dieser Titel für sie ein. Doch ihr gigantisches Reich war in keinem guten Zustand, erklärt Biografin Barbara Stolberg-Rielinger.
Diese vielfältige und heterogene Monarchie, das war ja eigentlich ein Bündel ganz verschiedener Länder, die ganz wenig nur miteinander zu tun hatten. Dieses Reich war extrem geschwächt durch verschiedene Kriege. Es gab kein ordentliches Heer. Es gab keine einheitliche Verwaltung dieser Länder.
Doch an Reformen war zunächst gar nicht zu denken. Denn noch bevor ihr Vater in der Kapuzinergruft beigesetzt war, schmiedeten die habgierigen Verwandten und Gegner schon Pläne, um Maria Theresia das Erbe wieder abzujagen. Eine Frau an der Spitze Österreichs, das ging vielen gegen den Strich. Die Fürsten von Bayern, Sachsen und Spanien wollten das habsburgische Erbe lieber unter sich aufteilen und zwangen der jungen Herrscherin einen 8 Jahre währenden österreichischen Erbfolgekrieg auf. Der preußische König sah darin die günstige Gelegenheit, in Schlesien einzumarschieren. Aber was kaum jemand für möglich gehalten hatte, Maria Theresia wehrte sich. Schlesien ging zwar verloren, doch den Rest konnte sie für das Haus Habsburg retten.
Vor allem war es sicher ihre ganz persönliche, unglaubliche Zähigkeit und ihr Verteidigungswille, der es ihr in keinem Moment gestattet hat, irgendwelche Kompromisse einzugehen, sondern wirklich ein Durchhaltevermögen, eine unglaubliche Standfestigkeit an den Tag zu legen, weil sie eben von der religiösen Überzeugung durchdrungen war, dass Gott ihr und ihrem Haus die Herrschaft übertragen hat und dass Gott deshalb ihr auch die Fähigkeiten verliehen haben musste, dieses Reich zu verteidigen.
Maria Theresia hatte gezeigt, dass auch eine Frau das Reich regieren konnte. Die Männerwelt wollte das nicht so einfach akzeptieren. Lieber nannten sie die Kaiserin
einen Grand Homme, einen großen Mann im Körper einer Kaiserin.
Und Friedrich II. Von Preußen spottete:
Einmal haben die Habsburger einen Mann und dann ist es eine Frau.
Maria Theresia hatte große Pläne für ihr Reich.
Nachdem sie diesen langen und verlustreichen Krieg einigermaßen heil überstanden hatte, hat sie eine ganz radikale Reformpolitik auf die Agenda gesetzt.
Sie straffte die Verwaltung, führte ein einheitliches Rechtssystem und die Schulpflicht nach preußischem Vorbild ein. Dafür suchte sie sich exzellente Ratgeber wie den Grafen Haugwitz. Der kam aus Schlesien und hatte daher keine eigenen landesherrlichen Interessen im Habsburger Reich.
Ein Mann, ehrlich, ohne Ambition noch Anhang, der das Gute unterstützt, mit großer Kapazität und Freude zur Arbeit.
Und hat einen Modernisierungsprozess in Gang gesetzt, was die Verwaltungsstrukturen, die Finanzverwaltung und so weiter anging. Das war zweifellos eine ziemlich revolutionäre Sache.
Ausgaben einsparen, Einnahmen erhöhen. Das war Maria Theresias einfaches Rezept. Sparen wollte sie, indem sie einen straffen Staatsapparat an die Stelle lokaler, ständischer Verwaltung setzte. Die Hofkammer wurde zur zentralen Finanzbehörde, die 4-mal in der Woche als Plenum tagte, wodurch die vielen Unterkommissionen überflüssig wurden. Wer bei der Beratung anderer Meinung war als die Kaiserin,
der sollte das schriftlich niederlegen, damit nicht die Zeit mit unnützen Schwätzereien vertan wird.
Für die Beamten, die nun arbeitslos geworden waren, hatte Maria Theresia auch einen Rat. Sie sollten sich mit der Aufarbeitung alter Rechnungen beschäftigen.
Damit sie noch etwas zu tun haben.
Was Maria Theresia einmal beschlossen hatte, galt.
Ob man sie als starrsinnig oder als standhaft bezeichnet, ist natürlich eine Frage der Perspektive.
Diskutieren war jedenfalls nicht ihre Sache.
Meine Resolution ist klar. Es ist kein Unterschied zu machen, noch eine Ausnahme. Folgt meiner Resolution.
Ungewöhnlich für ihre Zeit war Maria Theresias Auftrag, das Land vermessen, Kataster anlegen und Untertanen zählen zu lassen.
Es hat sich zwar nicht auf alle Länder erstreckt, aber doch so die Kernländer dessen, was Österreich heute ist, Böhmen, wurden davon erfasst. Und man hat wirklich die Untertanenschaft vereinheitlicht in gewisser Weise, als man alle Häuser gezählt hat, von der Hofburg in Wien angefangen bis zur letzten Bauernkarte. Die wurden alle durchnummeriert. Und das ist natürlich eine vereinheitlichende Erfassungsstrategie, die absolut modern war.
Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Liebste im ganzen Land?
Meine Kaiserin, ihr auf keinen Fall.
Kontrolle ist das Schlüsselwort, wenn man Maria Theresias Verhältnis zu ihren Untertanen bezeichnen will.
Es zeigt sich auf ganz vielen Feldern, dieser Kontrollzwang. Einerseits hat sie ein Spionagesystem aufgebaut, wo alle Briefe aufgemacht, gelesen, wieder verschlossen, weitergeschickt wurden. Sie hat ihre Untertanen bespitzelt. Sie hat das, was sie Gesindel nannte, ausweisen lassen, deportieren lassen.
Ihren überlebenden 14 Kindern ging es nicht anders. Wie Schachfiguren platzierte Maria Theresia sie durch Heirat an verschiedene europäische Höfe. In ihrem Gefolge jede Menge Aufseher und Spitzel.
Beichtväter, Leibärzte, Kammerdiener, Kammerfrauen, die alle ständig schriftlich Bericht erstatten mussten über diese Kinder, die erwachsen waren, ohne dass diese Kinder das selber erfahren durften. Also ein ganzes Kontrollsystem geheimer Korrespondenzen.
Nur einen konnte die Kaiserin nicht kontrollieren, Joseph II., ihren ältesten Sohn und Nachfolger, den sie 1765 nach dem Tod ihres Mannes zum Kaiser und Mitregenten ernannt hatte. Biografin Barbara Stolberg-Rielinger.
Sie hat den in ein absolutes Dilemma manövriert, weil sie einerseits von ihm erwartet hat, dass er ihr hilft bei der Regentschaft, aber andererseits, wenn er anderer Meinung war, das unterbunden hat.
Joseph II. Fühlte sich dem Geist der Aufklärung verbunden, dem Naturrecht und der Toleranz. Er glaubte an das, was Maria Theresia aus tiefster Überzeugung ablehnte.
Und die haben sich in gegenseitiger Hassliebe verkeilt ineinander, muss man sagen.
Der Höhepunkt des Mutter-Sohn-Konflikts war 1778 erreicht. Da hatte Joseph II. Einen Krieg um das bayerische Erbe der Habsburger begonnen und sich damit in Gegensatz zu Preußen gebracht. Maria Theresia schrieb heimlich an den preußischen König.
An König Friedrich. Mein Alter und meine Haltung für den Frieden sind aller Welt bekannt. Meine Wünsche gehen dahin, die Friedensverhandlungen, welche zu meinem größten Leidwesen abgebrochen sind, wieder anzuknüpfen und zu beendigen.
Dass sie ihrem Sohn in den Rücken gefallen ist und hinter seinem Rücken Friedensverhandlungen mit dem preußischen König eingeleitet hat, was für ihren Sohn eine ungeheure Demütigung war, weil er ja behandelt wurde wie ein dummer Junge und nicht wie der Kaiser.
Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die toleranteste im ganzen Land?
Meine Kaiserin, nein, ihr gewiss nicht.
Ihre religiöse Intoleranz, ihre extreme Rechtgläubigkeit war für das Zeitalter der Aufklärung schon ungewöhnlich.
Vor allem die Protestanten bekamen den Hass der erzkatholischen Kaiserin zu spüren.
Wir müssen durch den apostolischen Eifer diese Quelle der Unwissenheit verstopfen.
Noch schlimmer erging es den Juden im Habsburgerreich.
Ich kenne keine ärgere Pest als diese Leute.
Ihre Judenfeindschaft ist ebenfalls ein dunkler Fleck, an den man selbstverständlich heute nicht mehr gerne erinnert wird. Sie hat ja die Prager Juden ausgewiesen, mitten im Winter bei klirrendem Frost.
Kaiserin Maria Theresia starb im November 1780 mit 63 Jahren. Sie schwankte zwischen Standhaftigkeit und Starrsinn, sorgte für Reformen und blieb doch vielen alten Vorstellungen verhaftet. Die große Verehrung für diese widersprüchliche Herrscherin ist ungebrochen. Einer der Gründe dafür ist dieser.
Österreich verdankt eigentlich seine Existenz Maria Theresia. Denn wenn damals dieser Erbfolgekrieg anders ausgegangen wäre, dann wäre Österreich heute womöglich ein Teil von Bayern. Ja, dann wäre München die Hauptstadt von Österreich oder Wien läge in Bayern. Ja, also das ist natürlich jetzt eine kontrafaktische Geschichtsbetrachtung, die ist eigentlich nicht zulässig. Aber dass sie diesen Erbfolgekrieg erfolgreich geführt hat und außer Schlesien nichts eingebüßt hat, ist die Grundlage dafür, dass es Österreich heute überhaupt noch gibt.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an Maria Theresia von Österreich, die heute vor 300 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.